Dienstag, 16. April. Sie sind zurück. Walde hat in seinem Büro auf den Anruf gewartet. Monika und Sonja waren zu Befragungen unterwegs gewesen. Gleich darauf begann die Besprechung.
Ein Glück, dass es nicht wirklich 10.000 sind, die zum Kreis der Oberen unserer Stadt gehören, stöhnte Gabi.
In den letzten 3 Tagen hatten sie versucht, sämtliche Leute zu sprechen, mit denen Rheuma in Trier zu tun gehabt hatte. Der Kreis hatte sich anfangs nach dem Schneeballprinzip so weit ausgedehnt, dass ihnen schien, die Stadt wäre ein Dorf, in dem jeder jeden kannte, zumindest was die Geschäftswelt betraf.
»Schon eine Spur vom Geschäftsführer?«
Waldes Frage richtete sich an Grabbe, der diesen Part übernommen hatte.
»Wie vom Erdboden verschluckt. Seine Frau wohnt in Kempten. Sie leben in Trennung.
Wann hat sie ihn zuletzt gesehen?«
»Sie sagt, das sei Monate her.«
Grabbe, in einer Rauchfahne von Meyers Zigarette eingehüllt, hüstelte.
»Ich habe die bayerischen Kollegen um Amtshilfe gebeten. Sie konnten noch nichts ausrichten. Ich schlage vor, wenn sich bis morgen nichts tut, schreiben wir den Mann zur Fahndung aus, mit dem Zusatz, dass er nicht verdächtigt wird, eine Tatbeteiligung allerdings nicht ausgeschlossen werden kann.«
»Was ist mit diesem Schorsch vom Herrenhammer?« fragte Monika.
»Seine berufliche Existenz ist bedroht. Er ist bärenstark, als ehemaliger Fremdenlegionär sicher nicht zimperlich, hat kein Alibi«, zählte Gabi auf. »Der hatte die Taschen voller Geld. Wer weiß, wie viel der dem Rheuma unterschlagen hat.«
Ein Telefon klingelte. Monika nahm das Gespräch entgegen. Walde wartete, bis sie auflegte.
»Und, was gibt es sonst Neues?« fragte Walde in die Runde.
»Bei so einer Frage komme ich mir vor wie beim Kaffeeklatsch.«
Gabi prostete den anderen mit ihrer Tasse zu. Monika erwiderte ihr Lächeln nicht.
»Schön wär's, wenn das, was ich soeben erfahren habe, nur Klatsch bliebe.«
Die Spannung im Raum war auf einen Schlag spürbar.
»Fellrich wird vermisst.«
»Du meinst den Fellrich?« fragte Gabi.
»Genau. Er gehört zum Vorstand des Aktivkreises und ist zu einem wichtigen Treffen nicht erschienen. Kurz hat bei ihm im Büro angerufen. Da waren sie in höchster Aufregung, weil seine Frau schon alle verrückt gemacht hatte. Er soll letzte Nacht nicht nach Hause gekommen sein.«
Als würde sie die Gedanken ihrer Kollegen erraten, fügte sie an:
»Was anscheinend absolut nicht seiner Art entspricht.«
»Ich habe gestern Nachmittag mit ihm gesprochen«, sagte Walde. »Er war übrigens an dem besagten Abend, an dem Rheumer zum letzten Mal gesehen wurde, ebenfalls im Muselfest dabei.«
Walde hielt inne.
Ihn befiel ein ungutes Gefühl.
Hatte es der Mörder vielleicht gar nicht auf Rheumer, sondern auf Fellrich abgesehen?
»Ich schlage vor, dass wir uns sofort der Sache annehmen.«
Walde fuhr mit Gabi und Grabbe zu Fellrichs Firma. Meyer und Sonja waren zu seiner Ehefrau unterwegs. Gabi kam dicht vor der Glasfassade des extravaganten Bürohauses zum Stehen. Ohne dass sie eine Klingel betätigten, hörten sie eine aufgeregte Stimme durch die Sprechanlage. Das Gerät war in einer auf Hochglanz polierten Aluminiumstele am Eingang untergebracht. Sie erinnerte Walde an etwas, es fiel ihm nicht ein. Ein zappeliger junger Mann, der von der Kleidung her wie ein Bankangestellter wirkte, stellte sich vor. Walde verstand seinen Namen nicht, weil er schnell wie ein Maschinengewehr redete. Er führte die drei in ein Zimmer, auf dessen Tisch verschiedene Getränke arrangiert waren, und bat sie, sich eine Minute bis zum Eintreffen des Büroleiters zu gedulden.
»Der steht entweder unter Koks oder muss ganz dringend zur Tull...«
Gabi unterbrach sich, weil der nervöse junge Mann mit einer Kaffeekanne erschien. Grabbe nutzte die Gelegenheit und verschwand, etwas mit dem Mann nuschelnd, aus dem Raum.
»Gehen die jetzt zusammen aufs Klo?« fragte Gabi.
Walde rührte in seinem Kaffee und schaute über den Platz, auf dem Markttag war. Gabi hatte ihre Tasche vor sich auf den Tisch gestellt, betrachtete sich in einem kleinen Spiegel und zog den Lippenstift nach. Sie bleckte die Zähne in Richtung ihres Kollegen. Walde erwiderte die Grimasse.
»An unserer nonverbalen Kommunikation müssen wir noch arbeiten.«
»Hab ich Lippenstift an den Zähnen?«
»Ach so.« Walde schüttelte den Kopf. Es klopfte. Ein kräftiger Mann, Mitte 40, betrat mit freundlichem Lächeln den Raum.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Möchten Sie noch Kaffee?«
Er schien Gabis kräftigen Händedruck kaum zu registrieren.
»Pallien, danke, dass Sie gekommen sind. Wir sind hier sehr besorgt. Herr Fellrich hat heute Morgen, ohne abzusagen, 2 wichtige Termine versäumt. In den 10 Jahren, die ich für ihn arbeite, hat es sowas noch nie gegeben.«
Grabbe war, während Pallien sprach, zur Tür hereingekommen. Walde sah ihm an, dass er dringend etwas loswerden wollte.
»Ja?«
»Da unten.«
Grabbe geriet ins Stocken und wies mit dem Zeigefinger auf den Boden.
Ich hab da was.
Wo? Fragte Gabi.
In der Tiefgarage.
Ich dachte, du wärst zur Toilette, bemerkte sie.
Kommt ihr mit? Beharrte Grabbe.
Sie fuhren zu fünft mit dem Fahrstuhl nach unten. Der junge Mann drückte auf U2. Er war deutlich blasser als vorhin. Niemand fragte, was Grabbe entdeckt hatte.
Unten eilten sie durch den Flur und warteten an der Stahltür, bis der junge Mann aufgeschlossen hatte.
Motorengeräusche und das Singen der Reifen auf Beton waren aus der Tiefe des Parkhauses zu hören. Walde stieg ein Gemisch aus Abgasen und verbranntem Gummi in die Nase. Fast alle Stellplätze waren belegt.
Grabbe führte sie zu einem freien Platz.
»Hier ist der Parkplatz von Herrn Fellrich.«
Grabbe breitete die Arme aus, um sie am Weitergehen zu hindern. Walde betrachtete den von größeren und kleineren dunklen Flecken übersäten Boden. Grabbe deutete auf den Raum zwischen dem markierten Platz und dem daneben parkenden Wagen. Walde ging hin, bückte sich und fuhr mit den Fingerkuppen über den dunklen Fleck.
»Ruf den Erkennungsdienst!«
»Ist schon unterwegs«,
antwortete Grabbe. Er zog einen Beutel aus seiner Jackentasche.
»Das habe ich unter dem Wagen hier nebenan gefunden.«
Walde besah sich den Fund. Es war ein Holzgriff. Ein kleines Stück Draht steckte darin.
»Was ist das?«
Gabi nahm ihm die Tüte aus der Hand.
»Sieht aus wie ein abgerissener Griff von einer Garotte.«
Zu Grabbe fuhr sie fort. »Da gehört ein zweiter Griff dazu, zwischen denen ein Draht gespannt wird. Das ist ein Gerät, das zu dem Zweck erfunden wurde, Menschen von hinten zu erwürgen.«
»Wer kommt auf solche Ideen?«
»Damit wurden noch vor ein paar Jahrzehnten Delinquenten in ehemaligen spanischen Kolonien hingerichtet.«
»Was du alles weißt?« staunte Grabbe.
»Welchen Wagen fährt Herr Fellrich?« fragte Walde.
»Einen schwarz-goldenen Grand Cherokee. Wurde erst im letzten Monat zugelassen,« antwortete Pallien.
»Kennzeichen?«
»Da muss ich nachschauen. Oder wissen Sie?«
Er wandte sich an den jungen Mann, der seine Augen nicht von dem braunen Fleck lassen konnte, der sich an der Stelle befand, wo sich die Fahrertür des Jeeps befunden haben musste.
»Nein, aber ich sehe gleich nach. Der Wagen ist auf die Firma zugelassen.«
»Gut, rufen Sie mich an.«
Walde drückte ihm seine Karte in die Hand.
»Haben Sie eine Ahnung, wo Herr Fellrich sich aufhalten könnte?«
»Unter normalen Umständen könnte er auf einer unserer Baustellen sein, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er da zu finden ist, wenn wichtiger Besuch aus München angemeldet ist.«
»Geben Sie trotzdem eine Aufstellung Ihrer laufenden Projekte an meinen Kollegen und halten Sie mich, falls ich etwas tun sollte, auf dem Laufenden.«